Sicherlich haben die meisten von uns schon einmal den Blick auf so ein herrliches Panoramabild der Berge geworfen. Und es ist faszinierend, nicht wahr? Diese Herrlichkeit, wenn man sie so anschaut, auf einem Bild. Aber diejenigen, die selbst einmal einen Gipfel erklommen haben und dann da oben gestanden haben und dann um sich geschaut haben, die haben eine neue Qualität dieser Faszination erlebt. Dieses Bewusstsein der Größe, Weite, Tiefe, das ist etwas, was man nur dann erleben kann, wenn man sich so in diese Sphäre hineinbegibt. Wir haben heute einen Psalm vor uns, der über Gottes Wesen spricht. Und der Psalmist, er sprudelt von Faszination über Gott, über Gottes Wesen. Und beim Studieren dieses Liedes, da merkt man, dass David, der dieses Lied komponiert hat, diesen Gipfel erklommen hat. Dass er Gott erlebt hat, dass er Gott studiert hat, dass er sich mit Gott auseinandergesetzt hat und dass er auch erlebt hat, wie Gott ist. Und er möchte uns heute mit auf diesen Gipfel nehmen, mit uns zusammen sozusagen diesen Gipfel erklimmen, damit wir in die Heiligung und auch in die Anbetung geführt werden über unseren wunderbaren Gott. Ich habe die Predigt überschrieben mit ein Gott, der uns umschließt. Ich habe 4 Predigtpunkte. Der erste lautet, Gott umschließt uns in seiner Allwissenheit. Der zweite, Gott begegnet uns an jedem Ort. Der dritte, Gott ist der Urheber von allem, was geschaffen wurde. Und der vierte Punkt, klar auf der Seite Gottes stehen und dann noch ein abschließendes Gebet. David beginnt seinen Psalm mit den Worten, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Jahwe ist nicht ein Gott, der aus bequemer Distanz seine Geschöpfe und das, was um uns herum ist, so beobachtet und mal erfreut und mal missmutig das ganze Geschehen so von der Entfernung beobachtet. Gottes Wesen offenbart uns, dass es ihn um einen jeden Einzelnen von uns ganz persönlich geht. Gott sieht einen jeden ganz persönlich und er interessiert sich für einen jeden seiner Geschöpfe ganz persönlich. Herr, du hast mich persönlich erforscht und kennst mich ganz genau. Das ist das, was David hier ganz am Anfang zum Ausdruck bringt. Das ist das, was seinen ganzen Psalm hier auch bestimmt. Und dabei ist Gott nicht oberflächlich. Ja, wir könnten ja denken, das sind ja so viele Geschöpfe, da bleibt nicht viel Zeit für jeden Einzelnen persönlich. Aber die Begriffe erforschen oder erkennen zeigen hier eine maximale Gründlichkeit Gottes. In seinem Interesse oder auch in seiner Beobachtung seiner Geschöpfe. Kommt zum ersten Punkt, Gott umschließt uns in seiner Allwissenheit und lesen die Verse 2-6. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wenn du sitzt und vielleicht grübelst, wenn du sitzt und deine Gedanken irgendwie kreuz und quer durcheinander laufen, du vielleicht entmutigt dort auf deinem Stuhl sitzt und nicht mehr weiter weißt. Oder wenn du sitzt und dir eine Strategie überlegst, oder wenn du den Tag planst, wenn du über Entscheidungen deines Lebens nachdenkst, so folgt Gott jedem deiner Gedanken. Ja, noch mehr. Er hat deine Gedanken schon ergründet, bevor du sie in dir bewegt hast. Und wenn du dann aufstehst, um deine Pläne umzusetzen, begleitet er dich. Aber er nimmt nicht nur einfach teil an dem, was du gerade tust, als Beobachter, sondern du musst wissen, zu diesem Zeitpunkt, wo er dich begleitet, hat er dein Vornehmen schon geprüft und kennt schon den Ausgang. Und solltest du auf deinem Weg noch 1000 Haken schlagen und deinen Plan während der Ausführung noch zigmal anpassen und verändern, du wirst Gott damit nicht abhängen oder überraschen. Denn jedes deiner Wendungen war ihm schon vorher bekannt. Und während du vielleicht noch überlegst, wie du dein Verhalten erklären sollst, wie du deine Taten ausführen willst und warum, bevor deine Zunge beginnt, die Worte zu formen, ist deine Rede ihm schon bekannt. Und ob du jetzt in überzeugender oder in wohlgewählten Worten oder stotternd und stammelnd dich erklärst, er weiß, was du sagen willst. Und er weiß auch, warum du es sagst. Er weiß, wie du es meinst. Gottes Allwissenheit umgibt und durchdringt dich von allen Seiten. Und dazu wollen wir uns noch mal etwas genauer den Vers 5 anschauen. Da heißt es, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Ich habe jetzt die Elberfelder gelesen. Hier vorne habt ihr die Schlachter. Fällt euch etwas auf? Von allen Seiten umgibst du mich. Du hältst deine Hand über mir. Wenn wir jetzt in den Urtext hineingehen, wird das aber noch strenger als in der Elberfelder. Von allen Seiten engst du mich ein und deine Hand liegt prüfend auf mich, auf mir. Wir sehen schon bei den verschiedenen Übersetzungen, dass hier zwei Dinge zum Vorschein kommen. Dass diese Allwissenheit Gottes uns umschließt, und seine Hand auf uns liegt, hat etwas Prüfendes, ja, kann für uns etwas Bedrohliches darstellen. Etwas, was Furcht in uns hervorruft. Und gleichzeitig ist es etwas Schützendes, Bewahrendes. Etwas, was uns Geborgenheit gibt. Seine prüfende, führende, bewahrende, aber auch züchtigende Hand liegt auf uns. Und dieses allumfängliche Wissen Gottes bezieht sich auf jeden Menschen, der je gelebt hat, der noch lebt und der noch zur Welt kommen wird. Wenn wir einfach mal kurz innehalten, darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gott dieses Allwissen über einen jeden Menschen hat, der in der Vergangenheit gelebt hat. Also er ist nicht vergesslich, er hat das nicht abgeschlossen. Dann in der Gegenwart und auch in die Zukunft. Wie viel ist das? Wie groß ist dieses Wissen von Gott? Und dann können wir mit David einstimmen und ihm Recht geben, wenn er sagt, diese Erkenntnis ist zu hoch für mich. Und wenn wir jetzt David weiter folgen, dann führt uns diese Beobachtung über Gott und seinem Allwissen in die nächste Stufe. Wenn Gott allwissend ist, ja, dann muss er ja auch allgegenwärtig sein. Und das ist der zweite Punkt. Gott begegnet uns an jedem Ort. Wir lesen die Verse 7 bis 12. Wohin sollte ich vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Gibt es irgendeinen Ort oder irgendeine Sphäre, an dem Gott nicht präsent ist oder für einen Augenblick nicht präsent wäre? Diese Frage hat sich David hier gestellt. Und er nimmt uns in seine Gedanken mit hinein, in seine Fantasie und sagt, könnte ich in die entferntesten Galaxien emporsteigen? Das, was noch niemand ergründet hat, wäre es mir möglich? Gott würde mich dort erwarten. Würde mich willkommen heißen an der Stelle. Könntest du in das Totenreich hinabsteigen, was hier mit Sheol bezeichnet ist, oder es kann auch die Unterwelt bedeuten? Würde auch dort seine Gegenwart sein? Auch dort würde er uns begegnen. Das verwundert uns vielleicht jetzt ein bisschen, wenn wir das hören. Ja, Gott ist auch in der Unterwelt anwesend, präsent. Aber lasst uns einfach mal kurz drüber nachdenken, was die Dämonen dort in den Evangelien über Jesus sagen. Sie bezeugen ganz klar, dass sie ihn kennen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass die Dämonen dort in Evangelien Jesus besser kennen wie manche Menschen. Warum? Weil auch sie seiner Gegenwart nicht entfliehen können. Weil auch sie nirgendwo sich aufhalten können, wo Gott nicht wäre. Könntest du mit dem Strahl der Morgenröte, also in Lichtgeschwindigkeit, an das Ende des Meeres fliegen, würde Gottes Hand dich dort auffangen. Wörtlich heißt es hier, auch dort würde ich dich leiten. Also wärst du mit diesen Flügeln in Lichtgeschwindigkeit unterwegs, würde Gott dort am Ende deine Landung vorbereiten, damit du da keinen Crash hinlegst. Also er wäre dann schon da. Nichts ist ihm zu hoch. Nichts ist ihm zu tief, nichts ist ihm zu weit oder zu schnell. Und solltest du an einen Ort der absoluten Dunkelheit dich verstecken? Wissen Sie, es ist gar nicht so einfach, wirklich hundertprozentige Dunkelheit zu erreichen, aber würdest du so einen Ort finden und würdest du dich dort verstecken? Was sagt uns der Psalmist? Gottes Augen sehen in der dunkelsten Finsternis so klar wie am helllichten Tag. Ich möchte an dieser Stelle mit uns über unseren Alltag nachdenken. Wir haben uns diese Eigenschaften Gottes, dieses Wesen Gottes so vor Augen geführt. Der Psalmist hat uns das so bildlich und klar dargestellt. Was macht das mit uns in unserem Alltag, in unserem Leben? Ich möchte einfach als Gedankenanstoß einige Fragen oder jetzt einige Beobachtungen aussprechen. Lieber Familienvater, du kannst deinen Kindern und auch deiner Ehefrau nachvollziehbar erklären, warum du jetzt gerade keine Zeit für sie hast. Aber Gott weiß, ob du wirklich keine Zeit hast oder ob du lieber etwas anderes machen möchtest, was dich jetzt gerade mehr interessiert. Lieber Bruder, Gott sitzt neben dir im Büro oder in deinem Zimmer, wenn du im Internet surfst. Mit welchen Inhalten bist du beschäftigt? Schau dir über die Schulter und er folgt deinen Gedanken und deinen Absichten. Liebe Schwester, Gott weiß, ob du wirklich um etwas oder jemanden besorgt bist und mit anderen darüber redest oder ob du lediglich deiner Unzufriedenheit Luft machen möchtest. Liebe Jugend, Gott schaut über eure Schulter, wenn ihr an euren Smartphones seid. Und er ist dabei in dem ganzen Chatverlauf, wenn ihr in Schnelligkeit mit eurem Zwei-Finger-System eine Nachricht nach der anderen abschickt. Er liest mit. Es interessiert ihn. Und er ist die ganze Zeit dabei, wenn ihr vielleicht auch lange damit beschäftigt seid. Und er prüft eure Gedanken und eure Absichten. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott prüft auch deine Gedanken, wenn du dich entschließt, der Gebetsstunde, der Hausgruppe oder auch dem Gottesdienst fernzubleiben. Er kennt dich in- und auswendig und er weiß, ob die Gründe, die du dir selbst sagst, berechtigt sind. Liebe Schüler, Gott weiß, ob ihr wirklich so viel lernen müsst, dass ihr eurer Mutter im Haushalt nicht helfen könnt oder dass ihr eure Andacht nicht mehr schafft. Er kennt eure Hausaufgaben. Er kennt den Umfang und er kennt auch die Ergebnisse. Denke immer daran, du bist umschlossen von der Allwissenheit und Allgegenwart Gottes. Seine prüfende, führende, bewahrende, aber auch züchtigende Hand liegt auf dir. Diese Allwissenheit und Gegenwart Gottes hat aber auch nicht nur diese prüfende, quasi diese überführende Eigenschaft. Wie wir schon im Vers 5 gesehen haben, hat sie auch diese tröstende, diese bewahrende, diese ermutigende Seite. Wenn du von tiefen Zweifeln und Ängsten gepackt wirst, du das Gefühl hast, dass dich niemand versteht, kennt Gott deine Situation und er gibt dich niemals auf. Wenn du das Gefühl hast, ich stehe ganz alleine da, dann darfst du wissen, niemals Er ist dir näher als jeder andere. Wenn du von einer Lebenssituation überfordert bist und nicht aus noch ein weißt, hat er schon längst die Lösung parat. Wenn du keine Lösung siehst, es für dich ausweglos erscheint, vertrau dich ihm kindlich an. Für ihn ist keine Herausforderung zu hoch. Und selbst wenn du krumme Wege gegangen bist, dich in der Sünde verlaufen hast, ist Gott nicht an der Weggabelung stehen geblieben und hat dich verlassen. Er streckt dir seine Hand aus, die dich wieder heilt und dich wieder auf den rechten Weg bringt. Und wenn deine gesundheitlichen Probleme dich an das Ende deiner Kräfte bringen und du anfängst, Gottes Güte in Frage zu stellen, dreht er dir nicht den Rücken zu, weil er weiß, wie du dich fühlst. Er weiß, wie es sich anfühlt, von Krankheit und Leid umgeben zu sein. Warum? Weil Gott in Jesus Christus all das auch erlebt hat. Er kann mitfühlen. Und wenn du angefeindet und versucht wirst, darfst du wissen, dass dein Gott deine Grenzen kennt und dich nicht aus den Augen verliert. Er wird niemals zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Da ist auch seine Hand dort. Es gibt keinen Ort, an den Gottes schützende Hand nicht hinkommen würde, wo seine Hand nicht hinreichen würde. Es gibt keine Situation, die ihn überfordern kann. Ist das nicht herrlich? Und so nähern wir uns langsam mit David dem Gipfel. Kommt zum dritten Punkt. Gott ist der Urheber von allem, was wir sehen, was uns umgibt. Von allem, was geschaffen wurde. Verse 13 bis 18. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urformen sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Wenn sich ein Künstler mit seinen Farben und seinen Pinseln vor eine leere Leinwand stellt, sieht er darin schon das fertige Bild. Wie bei einem Komponisten, der sein Notenblatt nimmt und er hört schon die ganze Komposition in seinem Kopf. Oder wie David es hier sagt, wie ein Weber, der sich vor seinen Webstuhl setzt und anfängt, Faden für Faden zu weben. Er weiß und er sieht schon vorher das fertige Kleidungsstück oder Teppich oder was er dort eben auch macht. Das Wesen Gottes zeigt sich in seiner Schöpfung. Woher kennt Gott jeden Ort? Warum weiß er um alles Bescheid? Diese Frage, die kommt jetzt in David auf. Und die Antwort lautet, weil alles von ihm kommt. Wir finden in Kolosser 1,16 eine sehr schöne Zusammenfassung, die uns die Antwort gibt. Da heißt es, denn in ihm, hier ist Christus angesprochen, denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. David sieht diese Wahrheit an seinem eigenen Körper, den er jetzt genauer anschaut, und er erstaunt über das, was Gott geschaffen hat. Angesichts der Erkenntnis über Gottes Allwissenheit und Allgegenwart wird ihm bewusst, dass Gott ihn wie ein Künstler vor einer Leinwand oder wie ein Weber vor dem Webstuhl geplant und kreiert hat. Wie Gott einst einen Erdklumpen nahm, daraus einen Menschen formte, webt er jetzt jede menschliche Faser, jede Zelle des Embryos im Mutterleib. Er kennt jedes Detail. Nicht nur jedes Detail des Körpers, also der Materie, sondern darüber hinaus das, was dieses kleine Wesen schon im Mutterleib beschäftigt. Und was dieser Mensch später tun wird, denken wird, planen wird. Ja, es heißt hier, alle meine Tage sind in deinem Buch aufgeschrieben. Ich finde diese Bezeichnung hier so genial, denn hier steht nicht geschrieben einfach nur, ja, du weißt es, sondern es ist in deinem Buch aufgeschrieben. Wir sehen, dass Gott über dich Buch führt. Und wir sehen dadurch, wie wichtig du Gott bist. Die Tatsache, dass Gott schon bei deiner Entstehung aktiv dabei war und alle deine Tage schon in Gottes Buch verzeichnet sind, sollte dich wie David jubeln lassen. Du bist nicht dem Zufall überlassen. Du bist auch nicht durch Zufall entstanden. Oder nicht, weil es jemand wollte oder weil du vielleicht ein Verkehrsunfall bist oder dergleichen. Nein. Gott hat dich gewollt und er hat dich gewoben, dich kreiert und lässt dich da nicht einfach laufen, sondern hat einen Plan für dich. Wir sehen, wie David hier in Jubel darüber ausbricht in Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Diese Beobachtung führt ihn in diesen Lobpreis. Und dann setzt er weiter in Vers 17 bis 18 fort. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Er sagt, ob ich jetzt im Mutterleib bin, ob ich jetzt schlafe oder ob ich aufstehe, du bist immer da. Und deine Gedanken über mich und über alles geschaffen ist so zahlreich, ich kann es nicht ergründen. Mit anderen Worten, Gott, wie groß bist du? Ja, wir sind auf diesem Berg des Gipfels angekommen und wir erkennen staunend und anbetend, wie groß unser Schöpfer ist. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und alles ist von seinem Wissen und seiner Gegenwart erfüllt. Und wenn du noch über diese Wahrheit über Gott nachdenkst und mit Davids Gedanken hier folgst, stellt sich die Frage, was macht das mit dir in deinem Alltag? Du darfst wissen, du bist ein Geschöpf Gottes, so wie du gestaltet bist. Du bist so von Gott gewollt. Er hat dir Begabungen und ein bestimmtes Aussehen geschenkt, dir aber auch Grenzen gesetzt. Er hat dich so kreiert, dass du entsprechend seines Planes geeignet bist, entsprechend seines Planes ideal funktionierst. wohlgemerkt entsprechend seines Planes. Warum funktioniert das oft nicht? Weil der Mensch häufig nicht nach Gottes Plan, sondern nach seinem persönlichen Plan lebt. Und dann stößt er an die Grenzen, die Gott ihm gesetzt hat. Und dann merkt er, es funktioniert nicht. Wenn wir aber an diese Grenzen kommen, dann dürfen wir wissen, Gott hat sie gesetzt. Er weiß, wann du an deine Grenzen kommst, was für dich gut oder ungeeignet ist. Und es hilft dir, Gott zu fragen, was ist dein Plan für mich? Wir verstehen vielleicht daher den Apostel Paulus, dass er sagt, wir sind geschaffen, um in den Werken zu wandeln, die Gott für uns zuvor bereitet hat. Deswegen, Gott hat für einen jeden von uns persönlich Werke vorbereitet, die geeignet sind für uns, die wir, weil Gott uns dafür geschaffen hat, auch bewältigen können, denen wir auch gewachsen sind. Und das führt uns dazu, dass wir doch jeden Morgen neu sagen, Herr, du hast heute einen Plan für mich. Du hast mich so gestaltet, dass ich diesen Plan auch ausführen kannst. Zeige mir deine Wege. Kommt zum vierten Punkt. Klar auf Gottes Seite stehen. Ja, wir stehen jetzt auf dem Gipfel des Berges und staunen über Gottes Schöpfung, Gottes Wesen. Aber wir sind nicht allein. Wir stehen dort oben nicht allein. Es sind noch weitere Menschen auf diesem Gipfel, die unsere Begeisterung nicht teilen, die unsere Freude über dieses Panorama nicht teilen. Sie schimpfen über schmerzende Füße, über den kalten Wind dort oben, über die fehlende Imbusbude oder vielleicht den schweren Rucksack. Und das war ja alles noch wieder zurück. Nein, sie sind nicht begeistert von diesem Ausblick. Und wir lesen die Verse 19 bis 22. Da spricht David, mögest du, o Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen, weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Harte Worte, nicht wahr? Trotzdem, dass jeder Mensch individuell von Gott kreiert wurde und er ihn in seiner Liebe und Güte umgibt, verachten viele Menschen diesen Gott. Sie erkennen ihn nicht als ihren Schöpfer und Erhalter an. Sie akzeptieren nicht und begreifen nicht, dass sie völlig von ihm abhängig sind. Sie widersetzen sich seinen Anordnungen und seinem Plan. Angesichts der Herrlichkeit Gottes, in der sich David in seiner Betrachtung über Gott befindet, empfindet er eine tiefe Abscheu, ja sogar einen Ekel vor diesen Menschen. Er sieht Menschen, die in ihrer Bosheit, die ihre Bosheit freien Lauf lassen, die Blut an ihren Händen kleben haben und diese gegen Gott erheben. Und David hasst sie, weil sie seinen Gott hassen. Meine Frage, sollen wir mit David einstimmen? Oder sollen wir diesen Abschnitt lieber mit einer gewissen alttestamentlichen Brille lesen? Ich möchte euch mal ein Zitat von Charles Spurgeon weitergeben, das er zu diesem Psalm in der sogenannten Schatzkammer Davids aufgeschrieben hat. Da heißt es folgendermaßen. Sein Hass war rechter Art, denn er hasste nur diejenigen, die das Gute hassen. Darum schämt er sich seines Hasses nicht, sondern spricht davon offen vor Gott in der festen Überzeugung, mit diesem Hass eine Tugend zu üben, der Gott selbst Zeugnis geben werde. Gewiss sollen wir alle Menschen lieben mit der Liebe des Wohlwollens. Gottlosen Menschen jedoch die Liebe des Wohlgefallens zuzuwenden, wäre ein Verbrechen. Niemand dürfen wir um seiner selbst willen oder wegen irgendeines Unrechts, das er uns zugefügt hat, hassen. Aber einen Menschen darum zu hassen, weil er allen Guten widerstrebt und ein Feind aller Gerechtigkeit ist, das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Pflicht, die uns obliegt. Je inniger wir Gott lieben, desto größer wird unsere Entrüstung werden über diejenigen, die ihm ihre Zuneigung verweigern. Ich denke, ein sehr klares Wort, das uns hier Spurgeon mit auf den Weg gibt. Ich möchte nochmal den einen Satz hier wiederholen. Gewiss sollen wir alle Menschen lieben mit der Liebe des Wohlwollens. Gottlosen Menschen jedoch die Liebe des Wohlgefallens zuzuwenden, wäre ein Verbrechen. Wenn ich Gefallen habe an den gottlosen Treiben der Menschen, an ihnen selbst, wäre es ein Verbrechen. Paulus schlägt in dieselbe Kerbe, wenn er zu Timotheus schreibt, und das können wir gerne aufschlagen, 2. Timotheus 2, die Verse 19 bis 21. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen Gefäßen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Sich ganz unter die Herrschaft Gottes zu stellen, erfordert ein klares Bekenntnis zu ihm. Du kannst nicht gleichzeitig Freund Gottes und Freund der Feinde Gottes sein. Du würdest dazwischen aufgerieben werden. Überdenke deine Beziehungen und stelle dich klar auf Gottes Seite. Wir kommen zum Abschluss dieses Psalms, und dieser Psalm schließt mit einem persönlichen Gebet. Nachdem sich David mit voller Überzeugung von der gottlosen Welt abgesagt hat, richtet er seinen Blick wieder auf seinen heiligen, allwissenden und allgegenwärtigen Herrn. Ihm ist bewusst, dass sein Schöpfer ihn besser kennt als er sich selbst kennt. Es ist Davids ausdrücklicher Wunsch, heilig und rein vor Gott zu stehen. Und er weiß, dass er Gott nichts vormachen kann. Darum traut er sich selbst nicht, sich zu beurteilen und seine Wege zu beurteilen. Er kommt zu diesem Licht, das alles durchleuchtet und richtig beurteilt. Wir sehen das in den Versen 23 bis 24. Wo er zu Gott, zu diesem Licht betet: Erforsche mich, Gott. Erforsche du mich, Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich möchte uns einladen, wie David, sich ganz unter die Herrschaft des dreieinigen Gottes zu stellen und in sein Gebet einzustimmen. Und ihr dürft das gerne tun, indem wir gleich aufstehen und auch dieses Gebet nochmal unserem Herrn entgegenbringen. Wir klinken uns ein bei David. Wir erkennen sehr wohl, dass David hier die Wahrheit sagt. Wir erkennen, dass Gott uns umgibt in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart, dass seine Hand uns umschließt und auf uns ruht. Wir erkennen, dass wir uns selbst nicht so gut kennen, wie Gott uns kennt. Und deshalb bitten wir ihn, dass er uns prüft, uns durchforscht und dann mit seiner gütigen, gnädigen Hand auf den rechten Weg führt und uns dort bewahrt.